Aber jetzt zur Predigt. Ich beschäftige mich gerade in meiner stillen Zeit mit David. Und ich möchte mit euch zusammen einen Psalm anschauen, den David geschrieben hat, als er in einer Krise steckte. Ich liebe diese Berichte von David. Die sind so ehrlich, so authentisch. Da wird nichts beschönigt oder er als großer Held dargestellt, sondern die berichten, wie das Leben wirklich ist. Und gleichzeitig, trotz all der Fehler, die David gemacht hat, wird er uns vorgestellt als der Mann nach dem Herzen Gottes. Als derjenige, den wir uns als Vorbild nehmen sollen, wenn wir so leben wollen, wie Gott es sich von uns wünscht. Damit meine ich nicht, dass wir Davids Fehler nachmachen sollen, aber wir dürfen von seinen Fehlern lernen. Wir dürfen davon lernen, wie er mit Fehlern umgegangen ist. Und um diesen Psalm besser zu verstehen, was da ausgedrückt wird, was hier eigentlich vor sich geht, warum er diesen Psalm geschrieben hat, müssen wir verstehen, in welcher Situation er den Psalm geschrieben hat, was ihn beschäftigt hat, was ihn bedrückt hat. Und angefangen hat das Ganze mit Goliath. Ihr kennt den Bericht, wie David den Volkshelden der Philister erschlägt und selber zum Volkshelden Israels wird. Das passte dem Saul gar nicht. Der hatte Angst um seinen Thron. Seine Werte im Politbarometer, die sanken, während dieser einfache Hofmusiker plötzlich beliebter war als der König selber. Und so verübte Saul mehrere Mordanschläge auf David. David musste fliehen. Und auf dieser Flucht bekam er dann irgendwann Hunger. Wir haben es eben in der Schriftlesung gehört. Und ging zum Priester in die Stiftshütte und hat da gesehen, da ist dieser Diener des Saul. Und so hat er dem Priester dann Lügenmärchen erzählt und hat auf die Weise die Schaubrote bekommen und ist dann um sein Leben gerannt. Wo rennt man hin, wenn man sich vor dem König versteckt? Am besten, man setzt sich zum Erzfeind ab. Wenn Saul ihm dahin gefolgt wäre, dann hätte er es mit dem Bundesgrenzschutz der Philister zu tun bekommen. Da war David sicher. Erstmal. Aber zu früh gefreut. In einer anderen Situation hat das ganz gut geklappt, 1. Samuel 27. Aber hier, da war ja gerade die Situation mit Goliath vorausgegangen. Und es kam, wie es kommen musste. Die Philister erkannten ihn und berichteten ihrem König, dieser Volksheld der Israeliten, der ist hier. Was sollen wir mit dem machen? Jetzt war David in der Klemme. Er konnte nicht zurück, da wartete Saul auf ihn. Er konnte nicht weiter, die Philister hätten ihn mit Sicherheit umgebracht. Was soll er bloß tun? Und in dieser Not schreit er zu Gott. Eine Situation, in der es menschlich gesehen keine Aussicht auf Hilfe gibt. Und da kommt ihm die Idee mit dem Trick, er schauspielert, stellt sich wahnsinnig und der Philisterkönig sagt, hab schon genügend Patienten in der Klapsmühle, den will ich nicht auch noch. Puh, gerade noch mal Glück gehabt. Gerade noch mal mit dem Leben davongekommen. David war überglücklich. Und da war aber noch ein anderes Problem. In der Zwischenzeit hatte der Diener Sauls, den er da in der Stiftshütte gesehen hatte, Saul davon berichtet. Saul war ihm gefolgt. Jetzt konnte Saul ja nicht hinterher ins Philistergebiet. Und so hat er seine ganze Wut an dem ausgelassen, der David zur Flucht verholfen hatte. Dabei konnte der Priester ja gar nichts dafür. David hat ihn ja belogen. Der glaubte ja, er hätte was Gutes getan. Aber Saul, durch und durch Choleriker, der hat es nicht bei dem einen Priester belassen, der hat den ganzen Familienclan dieses Priesters umgebracht. 85 unschuldige Menschen. Und dafür fühlte David sich jetzt schuldig. Ihn plagte sein Gewissen. Mit seiner Lüge, das wusste er genau, hat er den Priester in diese Situation gebracht. Und so sagt David dann zum Sohn des Priesters, einer von denen konnte entkommen, in Kapitel 22, da sagte David zu Abjatar, Ich wusste schon an jedem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul sicher berichten würde. Ich bin schuld am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. David hat mit seiner Lüge dieses Massaker billigend in Kauf genommen. Er hat geahnt, dass da was passieren muss. Und jetzt plagt ihn sein Gewissen. Und in diesem Zwiespalt, auf der einen Seite die unausdrückliche Freude und auf der anderen Seite das plagende Gewissen, diese Reue über das Massaker, in dieser Situation verschafft sich David Luft, indem er einen Psalm schreibt. Dem sicheren Tod entkommen. Man weiß nicht wohin, vor Erleichterung, vor Begeisterung. Und ich weiß nicht, wer von euch sowas schon mal erlebt hat. Vielleicht ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, ein Autounfall, wo das Auto ziemlich zerdeppert aussah. Wie ging es euch danach? David, der konnte seine Gefühle nicht für sich behalten. Der muss das in die Welt hinausschreien. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Diese Verse hier ganz am Anfang, die spiegeln das Anliegen des ganzen Psalmen wider. David kann und will seine Freude nicht für sich behalten. Da sollen auch andere von erfahren, was Gott für ihn getan hat. Solche Freudenmomente, die kennt ihr sicherlich auch. Aber wie lange hält denn so ein für immer Gottloben an? Wie lange dauert das, bis die Freudensprünge vorbei sind und der Alltag wieder einkehrt? Was habt ihr im vergangenen Jahr erlebt mit Gott? Und erinnert ihr euch heute noch daran? Wir sind so schnell da drinne zu vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Dabei täte es uns so gut, diese Erfahrungen vor Augen zu haben, wenn schwere Zeiten kommen. Uns daran zu erinnern, was wir schon mit Gott erlebt haben, zu was Gott alles fähig ist. Ich habe das in diesem Jahr recht plastisch erlebt. Ich habe dieses Jahr mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause verbracht. Und Anfang des Jahres hatte ich eine Untersuchung, war in Lokalanästhesie. Ich hörte dazu, was die Ärzte so alles diskutierten. Und dann plötzlich hatte ich so einen Ohrwurm, ein Kinderlied. Ich bin geborgen, weil Gottes gute Hand mich hält. Und Gott passt auf mich auf, deswegen bin ich in Sicherheit. Und ich dachte, was soll jetzt dieses Kinderlied? Aber das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Und dann plötzlich wurde mir recht schwummrig. Ich sagte der Krankenschwester Bescheid und merkte auch, wie die Ärzte ein bisschen hektisch wurden. Naja, um das Ganze abzukürzen, irgendwann wachte ich dann im Aufwachraum wieder auf. 2 Wochen später kam die eigentliche OP, das war ja nur die Voruntersuchung. Und die OP lief auch gut, aber dann noch wieder 2 Wochen später fingen Komplikationen an, die sich dann über Monate hinzogen und mehrere Nach-OPs. Und immer wenn so ein Tiefpunkt kam, wo ich sagte, Gott, ich kann nicht mehr, oder wo es kritisch wurde und ich dachte, kann der Arzt das, was er da macht? Dann schoss mir das durch den Kopf. Ich bin geborgen, weil Gottes gute Hand mich hält. Und ich habe es erlebt. Und ich konnte mich immer wieder daran erinnern, was Gott in meinem Leben getan hat. Das gibt mir Motivation. Wenn er das damals getan hat, vor einem halben Jahr, dann kann er das heute auch. Wie gut ist das, solche Ereignisse vor Augen zu haben, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Aber nicht nur für uns selber. David schreibt, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Und da stellt sich mir wieder die Frage, wie oft erzähle ich von dem, was Gott in meinem Leben getan hat? Schreie ich das auch in die Welt hinaus? Natürlich bin ich Gott dankbar, aber meistens spreche ich ein stilles Dankgebet und gehe zum Alltagsgeschehen über. David macht das anders. Vers 5 erklärt er dem Psalmleser, warum er so begeistert ist. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus all meinen Ängsten. Und Ängste hatte wirklich David, das waren Todesängste, die er da durchgestanden hat. Dabei müssen wir wieder die Situation im Hinterkopf behalten. David hatte zu Recht ein schlechtes Gewissen. Er war für den Tod der 85 Priester verantwortlich. Er war es, der gelogen hat. Er ist hier der Schuldige. Und überhaupt, eigentlich doch Wahnsinn, was der da macht. Sich in der Situation zu den Philistern abzusetzen, gab doch noch mehr Nachbarländer. War doch klar, nach dem Ereignis mit Goliath, dass er Dorfgespräch ist, dass man ihn sofort erkennt. Der hat es doch so richtig verbockt und überhaupt keine Hilfe verdient. Und das Faszinierende ist, Gott hilft ihm trotzdem. Egal was gewesen ist, egal wie du dich fühlst, selbst wenn da Schuld in deinem Leben ist, bei Gott bist du an der richtigen Adresse, wenn du Hilfe suchst. Wenn du in deiner Verzweiflung nicht mehr weiter weißt, er hat ein offenes Ohr, er will dir helfen. Aber er zwingt dir seine Hilfe nicht auf. Du musst ihn schon darum bitten. Petrus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann hat David genau das getan, ist in seiner Not zu Gott gegangen und hat erlebt, dass Gott Wunder tut. Und dann betont er, dass diese Erfahrung verallgemeinert werden kann. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, rettete mich aus allen meinen Ängsten. Diejenigen, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Und diese Behauptung, die wiederholt David dann ab Vers 7 noch einmal. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Hier in der Schlachterübersetzung kommt das nicht ganz so deutlich rüber. Das, was hier in Vers 7 mit dieser übersetzt wird, bezieht sich grammatisch eindeutig auf David. Eigentlich müsste man hier übersetzen, als dieser elende David zu Gott rief, hörte der Herr und half ihm. Und dann die Verallgemeinerung, der Engel des Herrn umgibt oder beschützt oder rettet alle diejenigen, die ihn fürchten. Und jetzt wird David ganz konkret, denn mit dieser Überzeugung wendet er sich jetzt an seine Leser, also an uns. Auch wir können Gottes Hilfe erfahren. Vers 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Und bei diesem Schmecken, da geht es nicht um ein Schmecken mit der Zunge, das ist eine Umschreibung. Was David hier sagt, ist, probiert es aus, erlebt das selber. Es gibt nichts Besseres, als Gott zu vertrauen. Und dann schreibt er weiter, Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen, und Löwen sind so der Prototyp für denjenigen, der sich selber helfen kann, der Stärke hat. Selbst junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Hier setzt David die Furcht des Herrn, den Herrn suchen, gleich mit dem Schlüssel zur Hilfe Gottes. Und dann folgt in den nächsten Versen eine Anleitung darauf. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Hier wird David jetzt ganz persönlich. Ihr erinnert euch an die Situation, wie ihn sein Gewissen plagt, wie er zum Sohn des Priesters gesagt hat, mit meiner Lüge habe ich deine Familie in diese Situation gebracht. Und jetzt warnt er uns, wenn es euch gut gehen soll, dann macht das nicht so wie ich. Dann macht nicht den gleichen Fehler. Dann haltet euch fern von der Lüge. Dann sucht Frieden und kein Blutbad. Es wäre jetzt mit Sicherheit falsch, aus dieser Erläuterung zu schließen, dass die Furcht des Herrn damit gleichzusetzen ist, die Wahrheit zu sagen oder Blutbäder zu vermeiden. Das ist ein Beispiel, das David hier benutzt. Ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, und zwar das Beispiel, was ihm unter den Nägeln brennt, was ihm wehtut. Aber dieses Beispiel muss verallgemeinert werden. Und wenn ihr mal in einer Konkordanz nachschlagt, unter Furcht des Herrn oder den Herrn fürchten, dann kommt da eine ganz lange Liste, was das alles ist. Hier nur ein ganz kleiner Auszug. In der Mitte Sprüche 8. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut und so weiter. Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun, sondern es geht hier um Ehrfurcht. Es geht darum, Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht zu respektieren. Was David hier sagt ist, wenn ihr Gottes Hilfe erleben wollt, dann müsst ihr so leben, wie der allmächtige Gott es von euch fordert. Und das bestärkt er in den nächsten drei Versen noch einmal. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Aber wenn die Gerechten rufen, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Aber halt! Ist das nicht der krasse Widerspruch zu dem, was David gerade erlebt hat? Ausgerechnet David sagt, Gott hilft denjenigen, die nach Gottes Maßstäben leben und die sich von der Lüge fernhalten. Dabei ist er derjenige, der gelogen hat. Er ist derjenige, der Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und ausgerechnet ihm hat Gott geholfen. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch. Der entscheidende Satz, der dieses Rätsel auflöst, kommt im nächsten Vers. Die Furcht des Herrn, das, was Gott von uns erwartet, ist nicht ein perfekter, fehlerloser Lebenswandel. Wenn das die Voraussetzung für die Hilfe Gottes wäre, dann gäbe es für mich keine Hoffnung. Stattdessen erklärt David in Vers 19, der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Es geht hier nicht darum, dass wir fehlerlos sind, sondern es geht darum, dass wir unsere Fehler bereuen, dass wir mit unserem Versagen zu Gott gehen. In seinem Bekenntnis vor dem Sohn des Priesters wird deutlich, es hat David das Herz zerbrochen, was er getan hat. Es tat ihm aufrichtig leid. Und diese Reue, oder ich nenne es mal Buße, die ist der Schlüssel zu der Beziehung mit Gott. Wir haben alle Fehler gemacht. Und es ist richtig und es ist angebracht, dass wir am Boden zerstört sind. Aber wir sollen nicht am Boden liegen bleiben, sondern Gott streckt uns seine Hand entgegen. Er bietet uns Vergebung an. Und wenn dich deine Fehler drücken, dann nimm dir David als Vorbild, der zwar immer wieder versagt hat, aber der auch immer wieder zu Gott gegangen ist mit seinen Fehlern und seine Schuld bei Gott abgeladen hat. Mit dem Ergebnis, dass David als der Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Gott erwartet nicht, dass wir fehlerlos sind. Er erwartet, dass wir unsere Fehler bei ihm abladen. Das hört sich jetzt vielleicht alles so an, wenn wir nur gottfürchtig leben, dann sind alle Probleme gelöst. Aber weit gefehlt. Es gibt mit Sicherheit genügend Leute hier im Raum, die bezeugen können, dass es im Leben eines Christen genauso Krankheit und Not und Leid gibt wie im Leben von Nichtchristen. Wir haben die gleichen Probleme wie andere auch. Das weiß auch David. Er selbst hat so viel Unrecht erlebt. Er ist gerade auf der Flucht vor Saul, obwohl er eigentlich doch nur für Saul in den Krieg gezogen ist. Und er schiebt gleich hinterher, Vers 20, der Gerechte muss viel Leid erleben. Die Probleme sind da. Es geht hier nicht darum, so zu tun, als wenn alles eitel Sonnenschein wäre. Wer das aus diesen Versen ableiten will, der hat den Psalm völlig falsch verstanden. Sondern es geht darum, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Warum Gott uns Leid zumutet, das ist eine sehr spannende, aber auch sehr umfangreiche Frage, die können wir nicht so mal eben nebenbei beantworten, aber die ist hier nicht das Thema. Es geht hier nicht um den Schutz vor den Problemen, es geht hier um den Umgang mit den Problemen. Und in den nächsten Versen erwähnt David dann noch einmal diesen Unterschied zwischen den Gottesfürchtigen, die mit Gottes Hilfe rechnen können, und den Gottlosen. Und dann gipfelt das Ganze in einem Statement, das ich unheimlich mutmachend finde. Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, wirklich alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht bereuen. David war sich seiner Schuld bewusst. Die Reue zerbrach ihm das Herz. Aber in seiner Not hat er zu Gott geschrien. Und trotz seines Versagens hat Gott eingegriffen. Und jetzt lädt David uns ein, die gleiche Erfahrung zu machen. Gott bietet auch uns seine Hilfe an, seine Fürsorge, selbst wenn es da Dinge in unserem Leben gibt, die wir eigentlich gerne ungeschehen machen würden. David spricht von Menschen mit einem zerbrochenen Herzen. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, was für einen gütigen Gott wir haben, der so gerne hilft. Egal wie hoffnungslos die Situation ist, egal wie groß die Probleme sind, egal wie folgeschwer mein Versagen ist, unser Gott ist immer noch größer. Und das hat sich seit der Zeit Davids bis heute nicht geändert und deswegen gilt diese Einladung uns. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und jetzt die Einladung, erhebt mit mir den Herrn. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Amen.